Ja, danke, ihr Lieben. Nina, du hast wieder so gut im Einklang gebetet. Ich weiß gar nicht, ob du weißt, dass ich das, was ich für ein Thema habe.
Nein.
Nee?
Nein.
Das ist immer dein Sport, ne? Dein prophetisches Training. Gell? Genau. Ja, Glauben lernen. Ich weiß nicht, wem ich es erzählt habe letzte Woche. Ich hatte eigentlich vor, über unser Verständnis von der Heiligen Schrift zu predigen. Aber manchmal ist das in der Vorbereitung so, da kommst du nicht dran vorbei. Oh, das waren Kämpfe, weil im Moment würde ich sagen, so seit ein, zwei Wochen, ja, da habe ich auf Glauben geschaltet. Genau, das sind so ein paar Dinge, die ich jetzt nicht hier ausbreiten will. Und dann, ja, da muss man dann auf Glauben schalten, ne? So. Genau, und dann, also ich sage dazu dann, es gibt ein Christsein, was im Sehen stärker geht, in der spürbaren Verbindung zu Jesus. Und es gibt einen Weg, und wir alle kennen beide Wege. Und es gibt einen Weg, wo du sagst, Jesus, ich weiß, dass du da bist, ich kann es zwar nicht spüren, aber du trägst mich jetzt da durch. Und da bin ich gerade drin. Der heilige Ignatius, ich bin jetzt nicht jemand, der jeden Tag katholische Heilige zitiert, aber der hat mal von der dunklen Nacht der Seele gesprochen. So weit will ich jetzt nicht gehen im Moment, aber er hat sowas gemeint. Tag und Nacht des Herzens, ne? Da hat er mal ein Buch drüber geschrieben. Also diese Erfahrung ist zutiefst die Erfahrung des Christen. Denn, und da sage ich gleich mehr zu, denn das ist ja der Vorteil des Glaubens. Er kann tiefer sehen, wenn er nichts spürt. Er kann weitergehen, obwohl es Nacht ist, weil er weiß, dass es Tag werden wird. Gell? Wir lesen es gleich mal. So viel zur Einstimmung. Und jetzt bete ich. Jesus, hilf mir. Hilf mir. Hilf. Amen. Das ist so eine Predigt. Genau. Au, das ging ja der Computer hier. So, genau. Da sind wir. Glauben ist nicht das Glauben, was wir landläufig kennen. Ich habe es schon mal in einer anderen Predigt erwähnt. So dieses, ich glaube, dass die Eintracht deutscher Meister wird, ne? Das ist so landläufig, was wir mit Glauben verbinden. Oder es gibt so ein Experiment, da wollte ich euch jetzt mit verschonen wegen der Zeit. Da hält man in der Jugendarbeit, Jugendgottesdienst, habe ich schon oft 10 Euro hingehalten. Wer glaubt, dass ich die 10 Euro verschenken will? Und alle Hände gehen hoch, ne? Weil fromme Jugendliche. Wer glaubt, dass ich die 10 Euro verschenken will? Wieder alle Hände hoch. Langsam werden die Leute unsicher. Ich sage, wer glaubt, dass ich die 10 Euro verschenken will? Keiner holt sich's ab. In Afrika hätten sie ja schon längst eine Wettrennen um den 10-Euro-Schein gemacht. Warum? Weil wir ein Verstehen haben von Glauben als intellektuelle Zustimmung. Als Zustimmung hier oben in den Gedanken, in der Birne. Ja, ich glaube das auch. Ich glaube, dass der Ball rund ist. Das ist aber nicht in der Bibel Glaube. Glaube in der Bibel ist immer Vertrauen. Glaube und Vertrauen sind dasselbe. Biblischer Glaube ist Vertrauen. Das heißt, vertraut mir jemand, dass ich die 10 Euro wirklich verschenken will. Wenn du mir vertraust, dann gehst du bitte nach vorne und ziehst mal an dem Zipfel von dem 10-Euro-Schein und dann wirst du merken, ob ich ihn loslasse. Das ist biblisch Glauben. Ich merke schon, das geht euch durch Mark und Bein, weil wir griechisch geprägt sind. Die Griechen haben ein Verständnis von Glauben, intellektuelle Zustimmung. Das haben wir aufgesogen mit unserer Schulbildung. Die Kirche hat leider nicht richtig gegriffen. Wenn die Kirche ihren Job gemacht hätte in unserem Leben, dann wüssten wir, dass Glaube ohne Werk tot ist. Intellektuelle Zustimmung ohne Zugreifen ist tot. Deswegen ist ja der Glaube an Jesus, ohne dass es dein Leben darstellt, toter Glaube. Von Sprüchen hat keiner was. Deine Kinder nicht, dein Ehepartner nicht und deine Nachbarn nicht. Sprüche haben wir genug. Deswegen ist ja Nummer eins Argument gegen die Kirche unter Nichtgläubigen ist Heuchelei. Ich könnte auch sagen, toter Glaube. Sprüche und nichts dahinter. Da müssen wir weg von. Wir alle. Ich auch. Ich muss mich immer wieder hinterfragen, lebst du dein Bekenntnis? Lebe ich mein Glaubensbekenntnis? Und das kann meine Frau und meine Kinder beurteilen. Die Gemeinden, die ich besuche, können das nicht beurteilen. Ihr seht nur die Schokoladenseite. Ich bin ja hier mit dem weißen Hemd. Meine Tochter hat mir neulich die Leviten gelesen. Das habe ich euch in der letzten Predigt erzählt. Als ich gesagt habe, ich wäre gegen Gender, da hat die mir die Leviten gelesen. Also ihr erinnert euch, ne? Da hat sie mir gesagt, gegen was im Gender bist du? Die ist 16 Jahre alt. Da habe ich was gelernt. Die Kinder zeigen dir, ob du wirklich glaubst, ob deine Nachfolge echt ist oder ob du nicht irgendwie so ein Feigenblatt benutzt, Gender, ich bin dagegen und eine ganze, alles mit einer Tüte, alles mit einmal ausschüttest. Das ist keine Liebe, das ist keine praktische Liebe. So können wir mit dem Thema nicht umgehen. Meine Kinder passen genau auf. Manchmal nicht angenehm. Ja, frag die. Also wenn du was wissen willst über mich, über meine Fehler, frag mal die Kinder. Ja, Hebräisch gibt es mehrere Worte. Führt zu weit, die Hebräer, die hebräische Sprache, ich liebe sie. Ne? Also vier Worte für Glauben, aber es ist ungefähr, es sind Facetten des Vertrauens. Zum Beispiel einem Ding vertrauen oder einem Menschen vertrauen. Ne? Also darauf vertrauen, dass du ein Ding bekommst. Oder auf Gott vertrauen persönlich, sind zwei verschiedene Paar Schuhe, da kommen wir hin. Das ist in der hebräischen Sprache ausgedrückt. Im Griechischen gibt es nur ein Wort, das heißt Pistis oder das ist das Substantiv und Pisteuo ist das Verb. Das nur nebenbei. Bitte geh. Der will heute nicht. Aha. Die Frage ist, ich muss immer so machen, können wir Glauben lernen? Das ist ja die Frage. Wisst ihr, was da drin steckt? Ich habe lange Jahre geglaubt, dass du eigentlich Glauben nicht richtig lernen kannst. Denn Paulus spricht an einer Stelle, er hat uns alle ein Maß des Glaubens gegeben. Vielleicht hast du die Stelle mal gelesen. Wir haben alle ein Maß des Glaubens, ein bestimmtes Maß des Glaubens bekommen. Und da ich ja, wisst ihr ja, eher schwermütig war, ja mit depressiven Verstimmungen zu tun, habe ich immer gedacht, ich habe ein geringes Maß an Glauben gekriegt, da muss ich halt mit leben. Das steckt dahinter. Die Frage impliziert schon, nein, wir können im Glauben wachsen, aber nicht durch eigene Disziplin und Frömmigkeit und Anstrengung. Das ist die gute Botschaft. Kommt noch. Wir brauchen eine neue Batterie, glaube ich. Nee, der Beamer nicht, das musst du dir, ne? Dann schalt du einfach um, weil sonst wären wir hier verrückt. Genau. Was ist Glaube? Und eins weiter. Genau. Glaube heißt Hebräer 11, Vers 1a. Es ist aber der Glaube, ich habe ungefähr 150 Stellen über Glaube gelesen. Das ist so ein großes Thema in der Bibel. Och, ich wollte eigentlich nicht predigen, war mir noch zu früh. Aber ich sagte, nein, fang damit an. Das ist die einzige Definition von Glaube in der Bibel, obwohl es wahnsinnig viele Stellen gibt. Es ist aber der Glaube, erster Teil des Verses, eine feste Zuversicht dessen, was man hofft. Und ihr habt ja schon mal gehört von mir, unsere Hoffnung ist Jesus, denn es heißt, wir sind wiedergeborenen, 1. Petrus 1, Vers 3, in eine lebendige Hoffnung hinein durch die Auferstehung der Toten. Wer ist auferstanden? Wer ist lebendig? Jesus ist es. Also wir sind hineingeboren in Jesus. Das sagt ja auch die Bibel. Nun leben wir in Christus. Christus in uns und wir in Christus. Deswegen muss man eigentlich hier richtig verstehen, ist der Glaube die feste Zuversicht auf Jesus gerichtet. Das ist biblischer Glaube. Biblischer Glaube ist nicht die feste Zuversicht, dass Gott mich in einer bestimmten Art und Weise segnen soll. Das ist erstmal Glaube nicht. Sondern biblischer Glaube, die Mitte biblischen Glaubens, ist eine feste Zuversicht, und wörtlich heißt Zuversicht festes Vertrauen. Ein festes Vertrauen gerichtet auf Jesus, das zu leben. Das ist die Definition von biblischem Glauben. Wenn du gläubig bist, verlässt du dich auf Jesus. Du stehst auf Jesus. Deine Zuversicht ist auf ihn als Person, als lebendige Person, als lebendiger König und Freund gerichtet. Ich habe jetzt einen Umkehrschluss gemacht. Der Feind des Glaubens, über den müssen wir sprechen. Denn eigentlich, wenn ich weiter, wo ist es? Da, wenn du glaubensmüde wirst, kommt nachher noch, ne? Wenn du glaubensmüde wirst, und wir sprechen oft davon, ich bin ein bisschen glaubensmüde, ist eigentlich ein bisschen an der Realität vorbei. Das ist so ähnlich, wie wenn wir sagen, ich entschuldige mich. Das ist Quatsch. Kein Mensch kann sich von uns entschuldigen selber. Ich entschuldige mich. Und so ist das auch leider in den Volksmund so übergegangen, in unsere Sprache, dass wir sagen, ich bin glaubensmüde. Als bin ich halt etwas müde geworden im Glauben. Wörtlich, also tatsächlich müssen wir vor dem biblischen Hintergrund korrekterweise sagen, jemand hat dich müde gemacht. Glaubensmüde wirst du nicht einfach so. Denn wenn du in der festen Zuversicht auf Jesus lebst, kannst du dich vor Freude, Friede und Freiheit nicht retten. Du wirst nie davon freiwillig müde. Nie, nimmer. Aber du musst verstehen, es gibt einen Feind deiner Zuversicht. Es gibt einen Feind, der zielt darauf, dass dein Vertrauen verwirrt wird. Erstens, der Feind sät Verwirrung. Verwirrung in unser Kopf und in unser Herz. Das ist sein erstes Ziel. Wenn ihr einen Satanisten fragt, es gibt ja so Satanisten, die zum Glauben gekommen sind an Jesus, und wenn man die fragt, wie seid ihr vorgegangen unter Anleitung von Dämonen, und wenn die dann sich mit den Dämonen unterhalten haben, das machen Leute von der Satanskirche, die sprechen abends, so wie wir mit Jesus, sprechen die mit Dämonen. Und dann sagen die Dämonen, ja, den kannst du schädigen morgen und den kannst du schädigen morgen und den. Aber die blöden Christen, die ärgern mich immer. Da kannst du nur bestimmte schädigen, weil manche kriegst du nicht. Aber bestimmte, da kannst du was ausrichten, nämlich indem du die verwirrst. Du kannst sie nicht so einfach überwinden, die Christen. Das wissen Dämonen, weil sie geschützt sind durch das Blut Jesu. Also machen sie 2-Stufen-Plan. Erstmal verwirren. Und damit werden wir weichgekocht. Ziel ist aber, dass sie uns erobern, besitzen können, zerstören können. Das ist das Ziel. Aber das erreicht ein Dämon nicht auf eine Stufe, sondern er fängt an, den Christen zu verwirren. Jetzt kannst du mal überlegen, ob du schon mal verwirrte Christen getroffen hast. Die sind sich in nichts mehr sicher. Versteht mich nicht falsch, will euch keine Angst machen. Diese Christen, die sind nicht verloren, sondern diese Christen können durch so eine Botschaft einfach in die Lage versetzt werden, wieder klar zu sehen, was mit ihnen los ist. Und ihr könnt es denen weitersagen, die betroffen sind. Das heißt, was heißt Verwirrung? Anstelle, wo Vertrauen ist zu Jesus und diese feste Zuversicht in Jesus gegründet ist, da sät der Teufel Zweifel. Ob Jesus wirklich das so gut ist, ob Jesus wirklich alles kann, ob Jesus wirklich an mich denkt, und so weiter. Also das hätte, könnte, kommt rein, statt ich stehe, ich bin, kommt rein, hätte, könnte, würde. Es kommen diese Eventualitäten rein. Dann automatisch verheiratet mit diesem Zweifel ist die Angst. Die Angst vor allem Möglichen. Die Angst vor allem Möglichen. Der Teufel handelt mit Angst, ist seine beste Ware, die geht wunderbar. Und das Dritte ist, und das ist das Ziel von Zweifel und Angst, ist Unglaube. Hast du schon mal einen Christen getroffen, der ungläubig ist? Musst du nur mal sagen, Jesus möchte heute noch heilen. Ja, aber geht sofort in Widerspruch. Jesus möchte heute, ist heute zuverlässig. Ja, ich stimme dir zu. Als müssen wir da überlegen. Da ist ein Kampf in diesen armen Menschen. Sie sind nicht mehr fest in Jesus. Sie kämpfen diesen Kampf. Vertraue ich Jesus oder vertraue ich ihm nicht? Und das ist ein übler Kampf. Das kommt oft durch starke Krisen in unser Leben oder durch Tod eines Angehörigen oder schwere Schicksalsschläge oder Dinge, die uns außer Kontrolle geraten, wie jetzt so eine Corona-Pandemie, wo ich nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Das benutzen die Dämonen, weil das sind Dreckschweine. Ja? Das benutzen die gerne. Zweifel sehen, Angst, und ihr Ziel ist es Unglaube, und ihr Endziel mit dir ist es, dich zu überwinden, dich zurückzuholen in die Welt. Ob du dein ewiges Heil verlierst, das ist hier noch nicht gesagt. Denn dein ewiges Heil, dafür steht Jesus. Der hat gesagt, ich bin der Anfänger und Vollender des Glaubens. In den Psalmen steht, das Leben ist noch lang. Gott kann dich zurückholen. Nicht falsch verstehen. Aber wir müssen verstehen, es tobt ein Kampf um unser Vertrauen, unser Gegründetsein in Jesus. Und das sieht so aus, auseinandergenommen. Verwirrung, Zweifel, Angst, Unglaube. Und sein Ziel ist es, uns zu erobern, in die Welt zurückzuholen, unseren Glauben zu zerstören, nicht unser Heil. Das ist eine ganz andere Kiste, das wissen wir noch nicht. Kann keiner von uns richten. Wenn ihr Christen habt, die zurück in die Welt gegangen sind, ich habe welche in meinem Leben, ich spreche nichts Negatives über die aus. Ich sage, Herr, die sind dir. Ich stelle mich auf dein Wort. Du hast gesagt, niemand kann euch aus meiner Hand reißen. Du hast gesagt, ich bin der Anfänger und Vollender eures Glaubens. Das lasse ich mir nicht einreden. Aber ich nehme das, was hier vorne ist, ernst. Wie geht das praktisch? Wie können wir bleiben in Jesus, im Vertrauen? In dieser festen Zuversicht gegründet auf Jesus. Aber Gott. Gott kann, was auch immer du von Gott geschenkt bekommst. Hier kommen wir auf den Bereich der persönlichen Seelsorge, die Jesus mit dir persönlich macht. Das sieht bei jedem von uns etwas anders aus. Das ist ungefähr so, wie Gott mich geführt hat. Du musst deinen Weg finden mit Jesus zusammen. Wie sieht dein erster Eröffnungsgruß aus, wenn du merkst, hier greift mich jemand an? Aber Gott, Gott kann. Ich lasse nicht den Charakter Gottes in Frage stellen. Als wäre Gott müde und matt, wenn es um mich geht. Ich kann ja immer noch andere wunderbar bepredigen und andere kann ich noch wunderbar beten für die. Das können wir Pastoren gut. Aber innen drin, bei uns, glauben wir schon lange nicht mehr und denken, Gott hat uns vergessen. Schluss. Gott hat uns vergessen, aber Gott, du kannst. Du passt auf mich auf. So bist du. Wer redet mir das ein? Er kann das Unmögliche tun. Gott wird mit allen Schwierigkeiten fertig und es ist er, der es zustande bringt. Nicht ich muss es zustande bringen. Nicht mein Glaube muss es zustande bringen. Da kommen wir gleich hin. Nicht mein Glaube muss es halten, sondern er ist es in Person. Jesus in Person ist zuverlässig. Er kann das Unmögliche tun. Für ihn ist das Übernatürliche natürlich. Er ist es und er passt auf mich auf. Das ist die Medizin, wenn du da rein gerätst. Ich wünsche es keinem von euch, aber ich weiß doch, es ist unser Alltag. Ich will es nicht auf euch legen, als wäre es euer Alltag. Nicht falsch verstehen. Es kommt immer wieder vor. Es sind drei Schritte. Präg sie dir ein. Ich lasse die Folie gerne und es ist eine Anregung, dass du deine Formulierung findest. Schreib sie dir dick irgendwo hin. Du musst antworten können, wenn der Teufel dich angeht. Viele Christen wissen nicht, was sie tun sollen. Diesen Zustand müssen wir beenden. Sich auf Jesus verlassen und dann fängst du an zu beten. Und du betest in diesem Gegründetsein in Jesus für deine Familie, Ich weise jeden Fluch, woher er auch kommt, dass meine Kinder den Glauben verlieren sollen, weise ich zurück im Namen Jesu Christi. Ich weise jeden Fluch, dass meine Ehe belastet sein soll, bis zum Nimmerleinstag, den weise ich zurück im Namen Jesu. Meine Familie ist eine heilige Familie und wir dienen dem lebendigen Gott. Solange ich hier in diesem Haus regiere, regiert Jesus Christus. Fang so an zu beten. Es gibt einen Film, der heißt War Room, also von Film, wer den kennt, den empfehle ich euch sehr. Ist auf Amazon Prime, 2,95 Euro. Sieh ihn dir an. War Room, also Kriegsraum. W-A-R und dann Room, R-O-O-M. War Room. Da sind Menschen, zwei Frauen, die räumen die Kammer aus, ihren Kleiderschrank. Die haben so einen begehbaren Kleiderschrank, die Amis immer. Die räumt die Klamotten raus und da macht sie einen Gebetsraum hin. Und sagt, ich gehe nicht mehr raus, bis du mir beten lernst. Und die fängt dann an zu beten. Und so betest du für deine Beziehungen. Und so betest du für deine Finanzen. Und so betest du für deine Gesundheit gegen Krankheit. Und so betest du für deine Arbeit oder wenn du sonst welche Verpflichtungen hast, nenne ich es mal, kann ja Ehrenamt sein, wenn du schon Rentner bist, was auch immer. Jesus, hilf uns, dass wir beten lernen. Hilf uns, dass wir beten lernen. Hast du schön ausgesucht, das Lied, bei dem israelischen Lied, morgens früh suche ich dich dein Angesicht. Ja. Frag mal Christen und wie geht es in der stillen Zeit? Ach, schon lange nicht mehr gemacht. Was meint ihr, wer Interesse daran hat, dass wir uns keine Zeit mit Gott nehmen? Gibt keinen Grund, das nicht zu tun. Da geht es nicht um Stil. Da geht es um eine Reservierung, Zeit für Jesus. Ich predige mir das zuerst. Was meint ihr, wie viele Ausreden mir einfallen? Ja. Sich auf Jesus verlassen. In dieser Haltung beten, dann wird Gebet auch nicht ermüdend sein. Die Müdigkeit verflieht, wenn wir angeschlossen an Jesus, gespeist durch seinen Geist, durch seine Kraft beten, geleitet durch seinen Geist beten. Das ist ein anderes Beten wie Gebete abspulen, aus dem Gesetz heraus. Das ist der Tod. Das ist religiöser Ritus. Das ist tote Religion. Das verabscheut Gott. Herr, hilf uns, dass wir beten lernen. Für uns, für die Gemeinde, für unsere Familie zuerst und für die Gemeinde und für unsere Gesellschaft und für unsere Gemeinde weltweit und die Menschheit weltweit. Ja. Sich auf Jesus verlassen. Wenn ich sehr in Bedrängnis bin, und das war ich ein paar Tage jetzt, dann ist es bei mir so, dass ich sage, falsch geschrieben, wie viel bin ich dir wert? Was bin ich dir, Jesus, wert? Ich speziell muss erst die Frage stellen, weil ich sehr viel in meinem Leben behandelt worden bin, als wäre ich Luft. Ne, so. Das ist jetzt meine Biografie. Du musst deine Biografie aufarbeiten, dann weißt du das, was die Kerbe ist, die man in dir geschlagen hat. Ne? Aber ich muss zuallererst mal sagen, Jesus, was bin ich dir wert? Gib mir Antwort. Ich muss wissen, was ich dir wert bin. Öffne mir die Augen des Herzens, dass ich weiß, was ich wert bin. Und dann sagt Jesus, meine ganze Zuwendung gehört dir. Meine ganze Aufmerksamkeit ruht auf dich. Ich sehe, du bist in Not. Das geht bei mir rein wie warmes Wasser. Genau. Und du musst merk dir, das ist etwas Prophetisches, das ist etwas Seelsorgerliches, das muss zwischen dir und Jesus stattfinden. Und ich sage, wo bist du in dem Problem? Also es gibt ja immer ein Problem. Irgendeiner sagt was Herabsetzendes. Mir haben sie in meinem Leben schon gesagt, ich soll meine Arbeit lieber aufhören, ich würde die Menschen verderben. Was ich schon alles gehört habe von Kirchenfürsten, also von Gemeindeleitern, nicht von irgendjemand, da kann man es ja abschütteln. Oder ich habe von anderen gehört, ach, was habe ich gehört? Während der Ausbildung hat man mir gesagt, Martin, du kannst, mach irgendwas, aber predige nicht. Du kannst nicht predigen. Ernsthaft? Wenn ich darauf gehört hätte? Ja, überleg mal, musst du dir mal vorstellen, von meinem Predigtlehrer, der mir Predigen beigebracht hat. Der hat es nachher ein bisschen zurückgenommen, weil ich dann mal eine bessere Predigt gehalten habe in seinen Augen. musste sie ja im Unterricht, musste sie ja so predigen. Drei gläubigen Leuten, die mitgeschrieben haben, was du falsch machst, wann du gesagt hast und so. Das ist so richtig was für mich. Da blühe ich so richtig auf beim Predigen. Wenn so drei Leute vor dir sitzen und gesagt, zweimal gesagt. Ja, Bibelschule. Unser verkorkstes Bildungssystem. Da kommen unsere Pastoren her. Kein Wunder, dass es so aussieht in unserem Land. Ja. Wo bist du, Jesus, in dem Problem? Okay, Jesus, ich bin zurückgesetzt worden. Ich bin übergossen worden mit du kannst nichts, du bist nichts, gib auf. Das ist passiert. Wo bist du, Jesus? Und dann wirst du erleben, was Jesus dir zeigt. Da bete ich für, dass du zeigst, dass Jesus dir zeigt, wo er ist. Jesus ist da und hält dich fest. Wie die Marsha, die geschluchzt hat, als sie sich den Dings da angedonnert hat, den Zähne, wisst ihr ja, und dann statt dass sie Belehrungen kriegt, die Menschen geben Belehrungen, ja, du kannst nicht predigen, hast ein paar Mal gesagt und so. Und Jesus hält uns fest, Jesus hält uns fest, wenn wir weinen. Jesus tröstet uns. Ja, genau. So ist das. Also, was bin ich dir wert, Jesus? Wo bist du, Jesus, in dem Problem? Und dann fängst du an, dich zu schütteln und dann bist du ungefähr da, wo ich bei der vorherigen Folie war. Ich werde nicht zulassen, dass der Feind den Charakter Jesus in Frage stellt. Ich glaube sein Versprechen. Ich stelle seine Versprechen nicht in Frage. Ich glaube, dass Jesus tatsächlich so ist, wie er ist. Darauf zielt nämlich der Feind. Und als drittes, Heiliger Geist, leite mich ausdauernd durchdringend zu beten, wo muss ich umkehren, wo muss ich vergeben oder wo breche ich Flüche und sende sie zurück, wo sie hergekommen sind. Wenn es nicht anders geht, schicke ich sie dahin, wo die Quelle ist, damit diese Quelle zur Buße geführt wird und da dasselbe kommt, was sie mir antun wollte, zur Buße kommt und damit sie glauben kann an Jesus. Manchmal habe ich das schon gemacht, dass ich gesagt habe, genau da sollst du zurückgehen, zu der Quelle, wo du verflucht worden bist. Wisst ihr, was die Definition von Fluch ist in der Bibel? Ihr denkt immer, es ist was Dramatisches. Wörtlich heißt das negativ reden über jemand anders. Das ist Fluchen. Wenn jemand negativ über dich redet, kannst du sagen im Geist, und ich breche diesen Fluch über mich und sende ihn gerade zurück. Wir nehmen die Flüche zu leicht. Ich weiß, das überrascht manche. Gott nimmt das negative Reden sehr ernst. Ich meine nicht, dass jemand konstruktiv, zum Beispiel die Nina muss konstruktiv jemand beurteilen. Was machst du gut, was machst du nicht? Dann muss man auch was sagen, was herausfordernd ist. Das ist nicht negativ reden. Negativ reden, das ist etwas, was den anderen nicht aufwertet, was nicht an ihn glaubt, was ihn nicht ermutigen will durch die konstruktiv aufbauende Kritik, das ist ein feiner Unterschied. Was den anderen nicht heben will und ehren will mit dem Feedback, sondern was den anderen herabsetzen will, damit ich besser dastehe. Oder was den anderen, wo ich meinen Zorn an ihm auslasse oder wo ich mit gleicher Münze heimzahle, weil der hat mir auch Böses getan, deswegen ziehe ich jetzt richtig vom Leder und nicht bei demjenigen, der mich verletzt hat, sondern hintenrum, damit der Schaden noch größer wird. Aha, ich lasse die Sache hier eskalieren. Das ist Fluchen. Nur, dass wir uns da, dass wir das differenziert haben. Also, wenn du unter Bedrängnis kommst, mach diesen Viererschritt. Oder das, was Jesus dir zeigt. Du kannst das erstmal nehmen. Was bin ich dir wert, Jesus? Wo bist du im Problem? Dein Charakter ist fest und leite mich zu beten. Wenn du glaubensmüde wirst, den Ausdruck mag ich nicht so, sondern wenn dir jemand den Glauben gestohlen hat oder dabei ist zu stehlen, ihn anzugreifen, dann spreche ich dir zu, Glaube ist nicht deine Leistung. Nach der Bibel ist Glaube keine Leistung von dir. Das wächst nicht auf dem Grund von Frömmigkeit, Disziplin und deiner eigenen Leistung. Sondern Glaube ist grundsätzlich Antwort auf eine gute Erfahrung. Jetzt gehen wir Bibelstellen durch. Du wirst keine finden. Es gibt keine Bibelstelle, wo es direkt so ausgesprochen ist. Glaube ist Antwort auf gute Erfahrung. Aber ich will es dir beweisen, dass es so ist. Glaube heißt ja wörtlich Vertrauen. Wenn meine Kinder mir vertrauen, dann kommt das nicht aus dem Weltall. Das kommt nicht aus der Luft. Wenn meine Kinder mir vertrauen, hat das den Ursprung in den Erfahrungen, die meine Kinder mit mir gemacht haben. So ist das mit Vertrauen. Denn es ist wahr, Vertrauen muss man sich verdienen. Richtig? Richtig? Wir haben doch immer gesagt, ja, du musst halt einfach vertrauen. Gott kann man nicht beweisen. Und also, du musst halt einfach vertrauen. Weißt du, du musst einfach vertrauen. Ja, 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 da ist was dran. Glauben heißt auch Risiko und Springen. Ja, ja, ja. Aber wenn wir das so nur betonen, dann wird der Glauben zu unserer Leistung, zu unserem Geschäft, zu unserer Disziplin, zu etwas, was ich halt machen muss. Und das ist nicht die ganze Wahrheit. Denn Glaube ist immer Antwort. Noch ein Beispiel. Wenn der französische Philosoph und der letzte, also einer der letzten Universalgelehrten, Blaise Pascal, der ist dann Christ geworden. Der war Physiker und Astronom und Chemiker, also querbeet. Gab's ja, war einer der letzten. Der hat gesagt, es ist genug Licht vorhanden für den, der glauben will. Es ist genug Licht vorhanden für den, der glauben will. Wenn sie denn die Schöpfung richtig sehen, was sagt Paulus? Dann würden sie glauben. Wenn ihnen denn die Augen aufgetan würde, wie schön und herrlich die Schöpfung ist, dann würden sie automatisch den Schöpfer erkennen können, sagt Paulus. Aber ihr Blick ist verfinstert. Heißt aber im Umkehrschluss, wenn jemand die Augen aufgetan wird von Gott, also er ein Geschenk Gottes kriegt, dann heißt das, er kann glauben. In dem Sinne ist der Glaube sogar Geschenk Gottes. Da bleibt wenig von unserer Disziplin und Leistung. Da bleibt wenig übrig. Und das ist eine gute Botschaft. Wenn du immer denkst, der Glaube muss von dir kommen, aus dir herauskommen. Der Glaube ist Antwort, dass Gott dir diese feste Zuversicht schenkt, in Jesus zu ruhen und Jesus zu erkennen, wie er wirklich ist. Und du entdeckst dich, ich verlieb mich in Jesus. Mein Vertrauen wächst. Es ist ein Geschäft der Liebe. Es ist eine Sache der Liebe letztendlich. Vertrauen fühlt sich wie wohl in dem Humus von Liebe, in dem Humus von Hoffnung. Da wächst Vertrauen wie von allein. Wenn du dich verliebst in einen Menschen, wie schnell vertraust du dem? Verrückt manchmal, manchmal zu schnell. In dem Humus von Liebe und Hoffnung, dass ihr eine gemeinsame Zukunft habt, geht dein Vertrauen wie wild hoch. Da kann doch keiner sagen, ja, mein Vertrauen habe ich mir erarbeitet. Nee, bei Liebe ist es nicht plötzlich nicht mehr, und wenn die Hoffnung hoch ist. Oder wenn eine Mutter ihr Kind im Arm hat, was kann das Kind dafür, dass die Mutter Liebe für das Kind hat? Übrigens, diese Mutterliebe und diese Vaterliebe hat jeder Mensch, ob er Jesus kennt oder nicht. Jeder Mensch, wo hat er sie denn her? Denn Gott ist die Liebe in Person. Wo hat er sie her? Ich habe es mal hier erwähnt. Diese Liebe ist von Gott, ohne dass die Mutter und Vater das wissen. Sie geben ihm halt nicht die Ehre für. Ja, das ist tragisch, aber die Liebe ist von Gott. Sie selbst denken gar nicht drüber nach, dass sie Liebe für ihr Kind haben. Sie sagen, ja, das hat die Schöpfung, das hat die Natur. Wir haben ja diesen Schöpfungsbegriff immer ersetzt durch Natur, damit Gott raus ist, der Schöpfer raus ist. Ne? Ja, das ist so aus der Natur. Ja, ja, du weißt aber, nee, die Liebe kommt vom Schöpfer, fließt in Nichtchristen rein, aus reiner Gnade, einfach weil er möchte, dass diese Liebe da ist. Und diese Liebeserfahrung von Vater und Mutter ist göttliches Wirken in deinem Leben. Und dieses göttliche Leben, wenn du das erlebt hast, hier und da, Das ist eine Grundlage, die Gott gelegt hat, damit du später mal Jesus Christus erkennen kannst, später mal deinen Vater im Himmel erkennen kannst. Der Ursprung dieser Liebe, das Vertrauen wird von Gott gelegt, wie bei meinen Kindern. Und später antworten wir, wie albern ist das, wenn jemand zum Glauben kommt und betont, ja, ich vertraue jetzt auf Jesus und ich habe den Schritt gemacht zu Jesus und ich habe mein Leben gegeben, Jesus. Wie albern ist das? Der denkt wirklich, es wäre seine Disziplin und seine Leistung gewesen, jetzt an Jesus zu glauben. Gott hat ihn gezogen. Von Anfang an. Das tut uns gut, wenn wir in die Krise kommen. Du brauchst nicht in Panik geraten. Ach, wo ist mein Glaube hin? Den muss ich irgendwo herkriegen. Nee. Du brauchst Jesus. Du brauchst Jesus. Und du brauchst die Seelsorge von Jesus, um dein Vertrauen in ihm wiederzufinden. Das brauchst du. Glaube ist nicht deine Leistung. Glaube ist grundsätzlich Antwort auf gute Erfahrungen. Glaube ist jedoch nicht abhängig von guten Erfahrungen. Das wäre wieder falsch, ne? Weil ich habe ja eben am Anfang erzählt, mein Glaube ist nicht abhängig von Erfahrung. Ich kann ja gerade auch glauben, wenn es dunkel ist. Das macht ja den Glauben aus. Ich will mal so sagen, deswegen hat Gott den Glauben ja erfunden, damit wir auch im Dunkeln weitergehen. Das wäre ja total falsch. Glaube hat das den Humus in guten Erfahrungen, der Liebe von Gott. Aber Glaube ist nicht abhängig von diesen guten Erfahrungen. Er wird durch sie gestärkt, ja. Er wird durch sie gestärkt. Und er bewährt sich, dieser Glaube, wenn die Erfahrungen ausbleiben. Ja. Denn manche Christen sagen ja schon wieder, ja, Erfahrungen sind unwichtig, Hauptsache wir glauben. Sag ich, nee. Ohne Erfahrung kannst du nicht auf Dauer glauben. So ist der Mensch nicht gemacht. Denn du brauchst Erfahrung, damit du gestärkt wirst im Glauben. Und der Glaube bewährt sich auch durch, wenn die Erfahrungen fehlen. Aber du brauchst hier und da Erfahrungen mit dem Heiligen Geist. Das wäre ja pervers. Wenn du behauptest, ich brauche gar keine Erfahrung. Ich habe einmal mich entschieden für Jesus. Jetzt brauche ich keine Erfahrung mehr. Ich lebe rein. Was mache ich denn als Christ? Ja, ich gehe in Gottesdienst, da lebe ich seit 4 Jahren nichts. Stille Zeit, da lebe ich seit 10 Jahren nichts. Ich lese aber immer noch treu meine Bibel, weil der Herr hat es gesagt. Ja, geht's noch? So Christen gibt's aber. Hüte dich vor denen. Da ist eine Menge nicht in Ordnung. Nämlich, Gott sagt, dein Glaube ist tot. Denn du glaubst an einen lebendigen Herrn. Deine Hoffnung ist in einem lebendigen Herrn. Die Liebe kommt von einem lebendigen Herrn, nicht von einem toten System. Und das ist auch, das hat mir oft schon geholfen, Glaube hat Gott im Fokus und nicht den Glauben. Das ist die Geschichte in Matthäus 17 mit dem Senfkorn. Ne? Jesus sagt, wenn du einen Glaube hast wie ein Senfkorn, sehr, sehr kleines Korn, dann kannst du zu dem Berg sagen, wirf dich ins Meer. Genau. Amen dazu, Schwester. Genau, und das heißt ja auf Deutsch, Jesus will sagen, es kommt nicht auf den Glauben an, es kommt auf Gott an. Gott hat die Kraft, den Berg ins Meer zu werfen. Dein Glaube ist unwichtig, der kann ganz klein sein. Hast du schon mal drüber nachgedacht? Das will Jesus betonen. Sonst hätte er es anders gesagt. Er hat gesagt, es gibt Menschen, die haben so einen großen Glauben, die können den Berg da ins Meer donnern. Dann hätte er betont, es kommt auf den Glauben an. Er sagt es aber genau anders. Er sagt, nee, wenn dein Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, das wird schon reichen, dann würde der ins Meer donnern. Warum? Wegen Gott. Ich glaube an einen großen Gott. Und Gott ist fett gemarkert und rot gemarkert und rot geschrieben. Mein Glaube ist nur das Vehikel, mein Zugang zu Gott. Aber die Wunder tut immer noch Gott, die Wunder tut nicht mein Glaube. Gab es auch eine Verwirrung in der Christenheit. Da haben sich die Christen gemessen miteinander. Wer hat den größten Glauben? Könnt ihr mal gucken aus der Kirchengeschichte, was mit der Glaubensbewegung passiert ist. Ist nicht so lustig. Ja, also es gab immer wieder Auswüchse. Ich gehöre auch zur Glaubensbewegung, denn mir ist der Glaube wichtig, aber diese Es gab Auswüchse der Glaubenswegen in der Kirchengeschichte, da ging es um den Glauben mehr wie um Gott. Das ging nicht gut. Die Menschen sind Burnouts gegangen. Also die sind in die eigene Leistung gegangen. Ne? Okay. Zweitens, jetzt geht's schneller. Glaube ist Sehen mit dem Herzen. Hebräer, die zweite Hälfte von dem Vers in Hebräer 11 ist Glaube ist ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Also Glaube kann sehen und handeln im noch nicht sehen. Ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Ich zweifle nicht an dem, was ich noch gar nicht sehe. Ich kann also der Hebräer-Schreiber, wahrscheinlich Paulus, will betonen, ein richtiger Glaube, der kann handeln, der kann sehen, obwohl er noch nicht sieht. Das ist so wie der Vogel, der schon beginnt zu singen, obwohl es noch super dunkel ist. Und dann sagen wir Menschen, ah, wie süß, der singt den Tag dabei, ist aber, hat Gott extra so gemacht, damit du immer daran erinnert wirst, aha, das ist Glaube. Ich fange schon mal an zu singen. Corona ist nicht vorbei, ich singe schon. Ja, Jesus ist noch nicht da, ich singe schon mal. Genau. Deshalb ist Glaube, Gott, andere und mich mit den Augen Gottes sehen können, das ist Glaube. Also sich verlassen auf Jesus und in dieser starken Verbindung mit Jesus sagt Jesus dir, ich bringe dir bei, wie du mich, dich und andere mit meinen Augen sehen kannst. Das bringt uns in die Ruhe. Das bringt uns in die Freude und die Freiheit. Das erlöst uns nochmal als Christen. Jemand hat mal gesagt, Ruhen, Glaube ist Ruhen in dem Vertrauen, dass Gott Gott ist. Dass er stärker ist als alles andere, als alle Probleme. Und er handeln wird. Merkt ihr? Da ist das wieder drin. Nicht handeln könnte, wenn er wollte und wenn er einen guten Tag hat und vielleicht Lust hätte heute und so weiter, sondern der Glaube sagt, Gott kann es, Gott will es, Gott wird es tun. Es gab mal eine 92-jährige Schwester, die hat die Erweckung in, wie heißt das, jetzt habe ich es vergessen, Metternich, gibt es das da oben in Nordrhein-Westfalen? Metternich, da war eine Erweckung. Sie hat immer gesagt, da war ein Bruder, Namen habe ich vergessen, da war Erweckung in der Gemeinde, das hat sie miterlebt, als junges Mädchen hat sie nie vergessen und der hat immer gebetet, Jesus will es, Jesus kann es und Jesus wird es tun. Und das hat die noch gebeten mit 92 Jahren, aber so, dass ich in Tränen ausgebrochen bin und ich war 3 Monate gläubig. Ich bin 19 zum Glauben gekommen, dann in der Gemeinde in Zivildienst. Zivildienst in der Gemeinde gemacht und musste immer die alten Leute besuchen, das Blättchen vorbeibringen, denen beim Essen machen helfen und so weiter und habe da mit denen eine Stunde verbracht und die haben mir erstmal erzählt, wie man 80 Jahre mit Jesus lebt. Junge, da lernst du was. Die eine habe ich gefragt, die war 96, da habe ich gesagt, wie lange lebst du mit Jesus? Ja, mit 5 bin ich in der Kinderstunde zum Heiland gekommen und seitdem habe ich seine Hand nicht mehr losgelassen. Da habe ich gesagt, ne? Genau. Und dann sage ich, ja, und wenn du jetzt alles in einem Satz zusammenfassen müsstest, was würdest du mir weitergeben? Hat sie gesagt, alles aus Gottes Hand nehmen. Und ich so, das ist so, wie wenn dich ein Hammer trifft, weißt du, so boom. Das weiß ich heute noch. Ja, da waren schon richtige Haudegen dabei. In Korbach in der Landeskirchengemeinschaft war das. Genau, und das Zweite, da ist kein Fragezeichen im Herzen. Gott ist gut alle Zeit. Er weiß, wo ich bin und wo ich gerade stehe. Er wird mir nicht mehr zumuten, als ich handhaben kann, denn er liebt mich. Dahinter ist schon eine Verdrehung. Wenn wir Angst haben, dass Gott uns was zumutet, was wir nicht tragen können, da ist schon eine Verdrehung drin. Das wäre eine perverse Form seiner Liebe. Auch wenn jemand sagt, er hat mir die Krankheit geschickt, das ist eine Perversität der Liebe Gottes. Ich schicke doch meinem Kind keine Krankheit, damit es ein bisschen auf dem richtigen Weg bleibt. Hallo. Was ist denn das für eine Liebe? Wach werden. Das ist auch nirgends in der Bibel. Nirgends im Neuen Testament gibt es das. Ja, bei Paulus hat es gesagt, lass dir an meiner Schwachheit genügen, ne? Wisst ihr, worum es da geht? Der Fahlenfleisch gibt es in der Bibel, im Alten Testament, genau die Formulierung. Und da ging es um einen Angriff von Feinden aufs Volk Israel. Ein Angriff von Feinden aufs Volk Gottes ist im Neuen Testament ein Angriff von Dämonen aufs Volk Gottes. Denn wir haben keine Feinde mehr. Jesus hat gesagt, ihr habt keine Feinde mehr. Also Paulus hat einen dämonischen Angriff gehabt und Gott hat ihm gesagt, lass dir meine Gnade genügen, das wird leider nicht, das nehme ich dir nicht ganz weg. Aber es ging nicht um Krankheit. Und damit ist die letzte Stelle in dem Neuen Testament weg, wo Gott mit Krankheit irgendeinen Christen erziehen würde. Könnt ihr gerne alles von vorne bis hinten lesen. Habe ich 10-mal gemacht. Also mit 1000 Gespräche geführt darüber. Mich gezankt mit Gnadauer Brüdern, da komme ich ja her und da wird das geglaubt. Und ich sage, da bin ich nicht mehr dabei. Das ist eine Perversität der Liebe Gottes. Gott kann aus Dreck Gold machen. Das heißt, wenn ich krank werde, ja, kann er die Krankheit benutzen, damit ich hinterher dankbar bin und dass ich hinterher sage, ich habe irgendwas gelernt daraus. Ja, aber Gott hat sie nicht geschickt. Das ist ein feiner Unterschied. Ich nehme den Zeigefinger, weil es mir so wichtig ist. Also nicht persönlich nehmen. Wenn ich so ein bisschen energisch bin. Gott ist gut, er weiß, wo ich bin, wo ich stehe und er wird mir nicht mehr zumuten, als ich handhaben kann. Denn Gott liebt mich wirklich. Ja. Und das Ziel des Glaubens, ich komme zum Schluss, ist Jesus. Das ist das Ziel des Glaubens. Darauf geht der Glaube hin und da hat der Glaube auch seinen Anfang. Es ist eine ganze Zuversicht, setze ich auf einen Menschen, der gleichzeitig Gott ist. Jesus Christus, der Sohn Gottes. Ziel des Glaubens ist Jesus. Durch den Glauben sind wir Gottes Kind geworden. Und aus diesem Sehen und Hören und Schmecken Jesu, durch die Kindschaft, die wir haben, schmecket, wie freundlich der Herr ist. Hör seine Stimme, du bist sein Schaf und er ist der Hirte. Seh ihn mit den Augen des Herzens, wie er wirklich ist. Dadurch kommt der Glaube. Der Glaube kommt nicht durch deine Anstrengung, der Glaube kommt durch Jesus. Du siehst ihn an und du kannst nicht anders wie ihm vertrauen, denn so einen Gott findest du nirgends anders, der dich gleichzeitig verstehen kann und gleichzeitig dein bester Freund sein will und der König der Könige ist. Das findest du nirgends. Da kannst du suchen, wie du willst. Bei Buddha, was habe ich schon diskutiert mit Buddhisten und Hinduisten und Moslems, das ist konkurrenzlos. Das ist konkurrenzlos. Lass deine Einstellung des Denkens und des Herzens durch den Heiligen Geist immer wieder korrigieren, erneuern. Pass auf dein Denken auf, nicht nur deine Gedanken hier oben, sondern deines Herzens. Er verdreht die Dinge. Er will, dass du denkst, Gott hat dich vergessen. Oder er will, dass du denkst, Jesus ist etwas nicht gewachsen. Jesus kann ja für jeden was tun, nur für mich nicht. Ich bin ein besonders schwerer Fall. Diese ganze, was wir alles mit uns mittragen und diese ganzen Kämpfe, ich habe das ja auch. Die Amis haben zu mir immer gesagt, aus der Gemeinde, wo ich kam, Martin, you're easy. That's easy for you. Die haben immer gesagt, so, ich bin ein leichter Fall für Gott. Habe ich heute noch so dieses, ach, ist ein leichter Fall für Gott, kein Problem. Das hat mir aber zu denken gegeben, weil ich habe mich selber immer als schwerer Fall gesehen für Gott, dass er durchbrechen kann. Lass mich das mal dir zusprechen, du bist ein leichter Fall für Gott. Ja. Und Ziel des Glaubens ist die alleinige Anbetung Jesu und das seiner guten Herrschaft leben. Lasst uns nicht vergessen, es geht um Herrschaft. Das bringt mich zu diesem, was ich am Anfang gesagt habe. Wir müssen das verstehen, dass der Feind einen Fokus hat und der Fokus ist Herrschaft. Herrschaft in deinem Leben, das ist ein Fokus. Und wenn wir Christen schlafen, verschlafen wir das. Und dann landen wir da automatisch im Unglauben und das ist die Vorstufe, dass er dich übernimmt. Und dann sind wir zurück in der Welt, ehe wir versehen. Und was haben wir alles für Tipps, was wir alles machen müssen, damit das nicht passiert ist? Ich sage euch es ganz einfach. Du brauchst Jesus. Da bist du so sicher kannst, also du bist sicher, sicher, sicher. Safe. Genau. Und bei Jesus bist du angekommen, wenn du ihn von Herzen anbeten kannst und seine gute Herrschaft von Herzen bejahst. So haben es deine Vorväter gemacht. das Taufbekenntnis der Germanen ist, eins ist, es ist überliefert, ich glaube, das ist das von den Sachsen. Es wird ja immer gesagt, das waren alles nur Zwangsbekehrungen und so, das stimmt nicht. Die Friesen, das war eine Zwangsbekehrung, und bei den Sachsen das war das Taufbekenntnis von den Chatten, und das sind die Vorfahren der Hessen. Die Sachsen und Friesen, da gab es Zwangsbekehrungen. Die wollten nicht. Aber es gab noch hunderte andere Stämme, die sind freiwillig durch ein Erlebnis mit Gott, durch die Missionare, ist der Häuptling des Stammes dazu gekommen, dass er gesagt hat, dein Gott ist der wahre Gott und unsere Götter sind nicht die wahren Götter. Dein Gott ist gut und liebevoll, unser Gott ist das nicht. Und deshalb wollen wir ab heute an den Gott der Christen glauben. So heißt wörtlich das Taufbekenntnis der Chatten, der Hessen. Und das ist an der Eiche von Fritzlar geschehen. Dem Missionar haben so gemacht, wenn ich die Eiche umhaue und ich morgen noch lebe, dann wisst ihr, dass mein Gott stärker ist wie euer Gott. Da haben die Chatten gesagt, das kannst du gerne machen, du wirst nur morgen tot sein. Weil unsere Götter sind mächtig und die werden dich umbringen. Kannst nicht unsere Opfereiche, da wo wir seit Jahrhunderten Getreide opfern, und wenn Getreide und unser Erstvieh, wenn es schlimmer ist und wenn es ganz schlimm ist und viel Regen war, dann opfern wir unsere ersten Kinder. Das war der germanische Glaube. Das sind unsere Vorfahren. Überleg mal, das war tiefste Religion. Also das ist, wenn du so verblendet bist und so dämonisiert bist, dass du deine eigenen Kinder opferst. Die Völker rings um Israel haben Sau gemacht, wenn es ganz schlimm wurde. Weil sie Angst hatten, die Götter sind nicht mit ihnen in Ordnung. Wenn es so viel geregnet hat oder in Israel da Dürre war, also da bei den Assyrern und wo überall. Und dann hat der Bonifatius gesagt, macht euch um mich keine Sorgen, morgen bin ich noch lebendig. Und wenn ich lebendig bin, wisst ihr, dass mein Gott mächtiger ist wie euer Gott. Und der Rest ist Geschichte. Herrschaftswechsel. Und wir reden heute von, ja, willst du vielleicht Jesus einen Gefallen tun? Die Kirche ist gerade am Abnippeln in Deutschland, vielleicht willst du doch noch dein Leben ihm geben. So reden wir von Jesus. Sag mal, geht's noch? Du kannst froh sein, wenn der König dich einlässt und du dazugehören darfst. Herrschaftswechsel, das ist das Ziel unseres Glaubens. Ich unter dir, und das ist das Beste, was ich mir vorstellen kann, Friede, Freude und Freiheit unter meinem Herrn, der vollkommene Liebe ist. Was will ich denn mehr? Sicher vor allen Dämonen. Das ist sein Ziel mit mir. Überleg mal, wo gibt es ein besseres Angebot? Ich bin sofort dabei. Es sei denn, dir verdreht einer die Sinne und sagt dir, nee, über Herrschaften, nicht zu viel Herrschaft, du musst ein bisschen was zurückhalten, nachher verdirbt dir das noch das Leben, weil wenn der Christengott da alles zu viel will, nachher hast du zu wenig Spaß im Leben, das ist unser Wasserstand. Da ist doch jemand drin, der uns die Sinne verblendet. So ist das doch gar nicht bei Jesus. Merkt ihr, wo das knackt? Es muss was knacken bei uns hier und hier, dass wir verstehen, wer Jesus wirklich ist. Jesus hat mit Kirchentradition oft sehr wenig zu tun. Er leidet genauso drunter wie wir. Dass das Christentum so aussieht in Deutschland, sind ernste Worte. Ich rufe zu Jesus. Es ist nirgends besser wie bei Jesus Christus. Wenn wir bei ihm so sind und wenn wir ihn so sehen können, mit hier und hier, wie er wirklich ist, gibt es kein Halten mehr. Wir antworten mit einem Glauben, der riesengroß ist, weil Jesus ist grenzlos. Bei Jesus sein, beruhigt, geachtet, wertgeschätzt, vergeben, getröstet, geschützt und geborgen. Amen.